Wir verstehen uns als Familienunternehmen. Ich sehe, dass wir qualitativ wachsen wollen, das tun wir. Also insofern ist das letztendlich, wie eine Familie wächst mit vielen Kindern. Wir haben jetzt dann 33 Kinder, die man alle gleich lieb hat und um die man sich kümmert. Und das macht einen sehr stolz, aber verbindet natürlich eine enorme Verantwortung damit.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishion GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Mit dem Namen Lindner verbindet man heute in 7 europäischen Ländern Gastfreundschaft, Hospitality und Reiselust. 1973 vom Architekten Otto Lindner gegründet, umfasst die Lindner Hotels AG als eines der wenigen mittelständischen, familiengeführten deutschen Hotelunternehmen mit Sitz in Düsseldorf heute 33 Hotels, die unter den Marken Lindner Hotels & Resorts sowie Me & All Hotels geführt werden. Um die 1800 Mitarbeiter sorgen dafür, dass bis zu 5000 Zimmer im Bereich der 4-Sterne-Hotellerie täglich zur Verfügung stehen. Im Jahr 1984 ist der drittgeborene Sohn Otto in das Unternehmen eingetreten, zunächst als Geschäftsführer der damaligen GmbH. Im Jahr 1990 wurde er zum Vorstand der heutigen Lindner Hotels AG berufen und hat das Wachstum der Gesellschaft seitdem deutlich vorangetrieben. Nach seiner Idee wurde vor 5 Jahren die junge Boutique-Marke Me & All Hotels entwickelt, die gerade in den letzten Tagen mit dem 6. Haus in Oberkassel ein spektakuläres neues Hotel eröffnet hat. Zum 2. Mai ist er als Vorsitzender in den Aufsichtsrat der Lindner Hotels AG gewechselt. Zusätzlich kämpft er seit 2016 als Vorsitzender des Hotelverbands Deutschland für die Interessen der deutschen Hotellerie und ist außerdem Sprecher des Vorstandes der Destination Düsseldorf. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich sehr, dass Otto Lindner heute in unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged bei mir zu Gast ist und ich mit ihm über eine spannende Familienunternehmensgeschichte sprechen kann, die sich über viele Jahrzehnte treu geblieben und doch den Strömungen und Lebensumständen angepasst und neu erfunden hat.
Lieber Otto, ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast und dass du da bist und ich würde sagen, wenn du Lust hast, legen wir direkt los.
Ja, sehr gerne. Wie kann man eine Woche schöner starten als mit einem netten Interview?
Sehr gut. Dann würde ich sagen, 6 Fragen in 60 Sekunden, das machen wir immer. Bist du bereit?
Gerne.
Der beste Ort zum Entspannen?
Mallorca.
Dein liebstes Reiseziel? Hast du quasi schon
eine Antwort? Habe ich, ja.
Eine Person, die dich inspiriert?
Meine Frau, jeden Morgen.
Oh. Wofür würdest du unvernünftig viel Geld ausgeben?
Fällt mir gerade nichts ein.
Lokal oder international?
Gerne lokal, gerne international.
Und was schätzt du besonders an Düsseldorf?
Die Urbanität. Ich sage immer Düsseldorf. Die Betonung liegt auf der 3. Silbe. Für mich sind wir die 10-Minuten-Stadt. Man kommt überall hin. Man kann wunderbar zu Fuß alles laufen. Also ich finde Düsseldorf toll, weil man halt ein unglaubliches Sprungbrett in die Welt hat, aber immer wieder sehr, sehr gerne zurückkommt.
Ja, das ist eigentlich ein perfekter Einstieg in unser Gespräch. Du bist Ur-Düsseldorfer, Neusser, also das darf man ja immer gar nicht sagen, aber ihr kommt ursprünglich aus Neuss, aber als Neusser fühlt man sich als Düsseldorfer, ne?
Also das ist so. Ganz ehrlich, habe ich nur 2 Jahre meines Lebens, 3 Jahre meines Lebens in Düsseldorf gewohnt. Ich bin in Hüls geboren, der Heimatstadt meiner Mutter. Habe dann die ersten 2 Lebensjahre in Neuss gewohnt und wohne seit derzeit dann in Meerbusch, in Büderich. Aber auch wenn die Meerbuscher mir das jetzt nachsehen mögen, ich fühle mich als Düsseldorfer, weil ich letztendlich auch nie verstanden habe, dass Meerbusch nicht zu Düsseldorf gehört. Da hat man sich in den 70er Jahren gegen die Eingemeindung gewehrt. Aber für mich ist Düsseldorf meine Heimatstadt.
Ihr seid ein echtes Familienunternehmen, das habe ich am Anfang schon gesagt. Dein Vater hat 1973 den Grundstein für euren Erfolg gelegt. War es immer klar, dass du da einsteigen würdest? Wolltest du das oder war das so ein bisschen vorgezeichnet?
Also letztendlich fing das noch viel früher an, weil unser Vater ist die klassische Nachkriegsgeneration gewesen. Irgendwann aus dem Krieg zurückgekommen als junger Kerl und hat dann Architektur studiert und ist danach als Werksarchitekt gearbeitet, hat sich danach dann selbstständig gemacht als Architekt, das war in den 50er Jahren und hat dann ein Unternehmen gegründet, man würde heute Bauträger sagen, daraus hat sich dann organisch letzten Endes ein Immobilienunternehmen entwickelt, das sich mit sehr, sehr vielen Bereichen beschäftigt, auch heute in der Verwaltung von Immobilien und in der Projektentwicklung noch sehr stark unterwegs ist. Und 73 kam, wie bei vielen anderen, die eine ähnliche Vita haben, dann durch einen ersten fast Zufall mit dem Kongresshotel in Düsseldorf, wie wir liebevoll immer sagen, Rheinstern, das Rheinsternhaus am Seestern, kam dann diese Immobilie dazu. Er hat dann, wie er so war, in der Bauzeit aufgrund eines neuen Ankermieters dann von einem Wohnbürohaus noch umgebaut in ein Hotel. Pan Am Gulf damals, ein großes Petrolunternehmen, wollte diversifizieren und Hotellerie betreiben. Dann kam 1973 die Ölkrise. Dann hatte mein Vater ein Letter of Intent, aber er hatte den Letter, aber die Amis hatten keinen Intent mehr. Und so sind wir in die Hotellerie rein gestolpert. Das hat er dann mit sehr großem Enthusiasmus gemacht und hat dann die ersten Hotels gebaut. Gegenüber meinem Elternhaus in Meerbusch den Rheinhof als zweites, in Oberstaufen dann das dritte Hotel. Und seit erschreckenden 35 Jahren bin ich dann auch schon dabei. Ja. Und so, dass wir seit Anfang der 80er Jahre dann zusammenarbeiten. Ja, und da sind dann sehr schöne und sehr spezielle Hotels dazugekommen, sodass wir heute jetzt in 7 europäischen Ländern unterwegs sind und sehr viele Bereiche der Hotellerie abdecken.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage. 1984 hast du dann oder bist du ins Unternehmen eingestiegen. Inzwischen habt ihr das 33. Haus eröffnet. Du erzählst es schon so enthusiastisch. Was empfindest du, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt? Weil dieser Erfolg ist ja einfach in den letzten 30, 40 Jahren so wahnsinnig gewachsen. Ich meine, das Eigenlob, das darf man jetzt hier einfach, glaube ich, mal raushauen.
Nein, ich glaube, es ist weniger die Zahl. Also man ist natürlich in der heutigen Zeit immer sehr zahlenfokussiert und ich werde oft gefragt in solchen Situationen, wie viele Hotels haben Sie denn in 10 Jahren? Und das ist natürlich enorm cool, wenn man sagt, ich habe 100 Hotels und so. Aber das ist für mich persönlich nicht meine Motivation, sondern wir verstehen uns als Familienunternehmen. Ich sehe, dass wir qualitativ wachsen wollen, das tun wir. Wir haben eine hohe Verpflichtung unseren Mitarbeitern gegenüber. Gerade in den letzten 26 Monaten in der Corona-Krise mussten wir die sehr stark leben und haben das auch sehr gerne getan und leben davon, dass unsere Mitarbeiter uns auch denn das Vertrauen geschenkt haben. Und also insofern ist das letztendlich wie eine Familie wächst mit vielen Kindern. Wir haben jetzt dann 33 Kinder, die man alle gleich lieb hat und um die man sich kümmert. Und das macht einen sehr stolz, aber verbindet natürlich eine enorme Verantwortung damit.
Mhm. Ihr habt jetzt das 6. Me and All auch noch eröffnet. Das ist quasi die 2. Marke, die ihr ins Leben gerufen habt. Kannst du kurz beschreiben, was diese beiden Konzepte unterscheidet?
Ja, zuerst mal würde ich gerne damit anfangen und sagen, was sie verbindet. Wir haben natürlich aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrungen jetzt bei Lindner haben wir dann überlegt, was kann man eventuell noch verändern, wie kann man Konzepte schaffen, die eventuell die Jugend noch stärker anspricht. Ich bin Vater 3 erwachsener Kinder zwischen 25 und 30. Wenn man sich mit denen mal unterhält und deren Bedürfnisse analysiert, dann erkennt man, dass die klassischen Hotels nicht immer das ist, worauf fokussiert wird. Meine Kinder haben weltweit ihre Ausbildung betrieben und Jobs angenommen und dann, wenn man die besuchen geht, wird man immer auf Rooftop-Bars geschleppt und in sehr coole Hotelkonzepte. Und daraus haben wir gelernt. Mein damaliger Vorstandskollege Andreas von Krökel und ich haben uns in verschiedenen Destinationen dann inspirieren lassen und eine Zweitmarke entwickelt mit Me and All, die komplementär ist zu Lindner. Wir sind enorm stolz auf das, was wir mit Lindner machen. Wir haben ja unseren Hauptschwerpunkt mit 80% Umsatz nach wie vor bei Lindner, aber haben die Zukunft definiert, dass wir sagen, wir müssen uns verändern. Und so haben wir auf der Basis von Lindner gelernt, wie man Me and All machen kann und lernen jetzt von Me and All, was man bei Lindner auch anders machen kann.
Absolute Win-Win-Situation.
Also eine Win-Win-Situation und es ist um ein Klischee zu finden, vielleicht ein Boutique-Hotel, ein Lifestyle-Hotel, aber es ist sehr anders positioniert als die anderen Anbieter in diesem Bereich und es macht einen unglaublichen Spaß.
Wir wollen nicht die ganzen Meilensteine, also 40 Jahre jetzt, in denen du dabei bist, knapp nicht aufarbeiten, aber du hast eben schon gesagt, also das Me and All war so eine Weiterentwicklung aus den Lindner Hotels. Was sind noch so Meilensteine, wo du sagen kannst, da haben wir unglaublich viel bewegt und das ist was, was eben auch über die Jahre so wachsen musste bis heute?
Also letzten Endes fing es natürlich damit an, dass die ersten Hotels meiner Familie gehörten, auch die Immobilie, diese Owner-Operator-Geschichte, sodass wir den ersten Schritt getan haben, auch in Pachtobjekte hineinzugehen. Am Anfang war es so, dass wir die Hotels selber entwickelt haben über den Baubereich bei uns. Wir haben geschlossene Immobilienfonds aufgelegt und in der verlängerten Wertschöpfungskette haben wir diese dann gebaut über unser großes Architekturbüro, haben diese finanziert über die GEBAU über die sogenannten Medico-Fonds, die zum Teil heute auch noch laufen, und haben sie dann halt gepachtet über Lindner Hotels AG, sodass wir als im Einzelhandel, würde man sagen, ein Vollsortimenter im Immobilienmanagement sind. Und der nächste Schritt, der ans Meilenstein kam, dass wir dann gesagt haben, wir sind auch bereit, in fremde Objekte hineinzugehen, wo wir also nur quasi Pächter sind. Wir haben lustigerweise, unser Vater hat auch hier das ehemalige Holiday Inn auf der Graf-Adolf-Straße damals als Architekt gebaut. Oder Schloss Reinhardshausen, jetzt in Eltville, hat er als Architekt gebaut. Also das man kann, wir können fragmentiert arbeiten, nur in einem Bereich, aber natürlich arbeiten wir sehr gerne in einer verlängerten Wertschöpfungskette. Die nächste Evolution der Marke kam dann natürlich dazu, dass man sagt, also dass wir keinen harten Pachtvertrag unterschreiben, sondern einen sogenannten Managementvertrag, wo als Dienstleister für die Eigentümer unterwegs sind. Das haben wir gemacht im Parkhotel Hagenbeck zum Beispiel, für die Familie Hagenbeck in dem wunderbaren Tierpark in Hamburg, dass sie gesagt haben, wir brauchen eine Hotelgruppe, die passt, die so speziell ist, die so individuell ist, dass sie für das, was wir uns hier ausgedacht haben, bestens funktioniert. Und wir haben gemeinsam dort ein Konzept entwickelt, was uns enorm stolz gemacht hat, denn wir haben 2009, war auch eine Scheißzeit, wenn ich das so sagen darf, in der Hotellerie aufgrund der Finanzkrise, haben wir das Hotel aufgemacht, hatten von Anfang an sofort eine super Belegung, wurden zur europäischen Hotelimmobilie des Jahres geehrt mit der Familie Hagenbeck gemeinsam. Was zeigt, dass also solche Konzepte, die man gemeinsam entwickelt, toll sind. Wir sind seit 2009 am Nürburgring. Mit allen Hoch und Tief sind wir jetzt dann mittlerweile seit 13 Jahren erfolgreich, seit der ersten Sekunde mit der Hotellerie da. Jeder, der die Geschichte vom Nürburgring so ein bisschen kennt, weiß es, dass da etwas holprig war zwischendurch. Und das sind Dinge, die uns enorm stolz machen. Das heißt, dass wir quasi von Owner-Operator, dass wir eigene Häuser hatten, hin zum Pächter, hin zur Managementgesellschaft. Und wir hatten auch schon Franchise, dass man also nur unsere Marke letztendlich genommen hat und der Eigentümer alles selber gemacht hat. Das sind Dinge, die normal sind in der Evolution einer Marke, aber es zeigt, dass wir also erwachsen geworden sind. Mhm. Und es gibt wenige deutsche familiengeführte Hotelgesellschaften, sodass wir hier sicherlich jetzt im Laufe der Jahre auch wertvoll geworden sind.
Ja, und letztlich aus den Herausforderungen immer wieder gelernt habt und an dem Punkt seid, an dem ihr gerade seid. Herausforderung ist auch so ein Stichwort. Leider, Corona war ja die letzten Jahre auch sehr präsent. Wir wollen jetzt da gar nicht so reingehen. Alle wissen, dass das eine schwierige Zeit war, vor allen Dingen auch für die Hotellerie. Was sich da aber auch nochmal so rauskristallisiert hat und womit, glaube ich, heute wahnsinnig viele zu kämpfen haben, ist das Thema Dienstleistung, also die ganzen Mitarbeiter, neue Mitarbeiter finden und so, das ganze Personalthema. Wie sieht das bei euch aus?
Also ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, das wir gehabt haben. Wir haben im März 2020 aufgrund der Schließungsverordnung mit dem ersten Lockdown innerhalb von 5 Tagen 33 Hotels geschlossen.
Ja, war unfassbar.
Haben 2000 Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt, mit allen persönlichen Schicksalen, die damit verbunden sind und allen Belastungen. Das ist etwas, was ich in meinen schlimmsten Albträumen nicht für möglich gehalten habe. Jetzt hatte ich das wirkliche Privileg, und das ich unglaublich schätze, dass wir ein sehr eingespieltes Managementteam haben. Wir haben sehr, sehr erwachsene Direktorinnen und Direktoren in den Häusern, sodass letzten Endes wir gar nicht so viel kommunizieren mussten. Wir sind in der...
Weil die alle eigenständig mit ihrem Team umgegangen sind.
Genau. Ja? Wir haben letzten Endes die Häuser dann mit den Direktoren und Direktorinnen und den Auszubildenden bewacht und geführt, die letzten Umsätze. Wir haben innerhalb von einer Woche 98% unseres Umsatzes verloren. Wie gesagt, das sind alles Szenarien, auf die kann man sich überhaupt nicht vorbereiten. Nee. Und diese haben sehr eigenverantwortlich, sehr kreativ gehandelt, sodass wir also das ganz, ganz Schlimme haben verändern können. Aber es war natürlich etwas von 2019 bankenunabhängig, keinen Cent Schulden, zu blankes Chaos im März, und 98% kannst du nicht kompensieren. Das geht gar nicht. Nee. Wir haben dann das Jahr irgendwie überlebt, 2020, mit den Eigentümern, gegen die Eigentümer. Das waren sehr harte, sehr, sehr harte Monate. Vor allen Dingen, weil wir ja alle dachten eigentlich im März, dass das im Mai wieder vorbei ist. Dann kam im November der zweite Lockdown aus dem Nichts heraus, der dann bis Juni 21 dauerte, auch an Brutalität nicht zu überbieten. Jetzt dann im November 21 dann noch einmal bis Ende März. Wir waren faktisch bis März 22 im Lockdown. Alles Dinge, die natürlich, du sprachst sie eben an, deshalb sage ich das so ausführlich, für die Mitarbeiter unerträglich waren. Weil wir haben Mitarbeiter gehabt, die über Monate im Lockdown waren. Wir hatten in der Zentrale, jetzt in der Hauptverwaltung, ein Team von 5, 6 Mitarbeitern, Führungskräften, die hart durchregiert haben in der Zeit, weil dann ist der kooperative Führungsstil nicht mehr gefragt, sondern Entscheidungen einfach, sind wichtig, Verantwortung, die übernommen werden muss. Und viele unserer Mitarbeiter.
Wie gut, dass man dann jemanden hat. Ich meine, muss man ja auch sagen, weil das kann man ja gar nicht alleine. Da brauchst du ja ein Team und dann musst du eben dich darauf verlassen, dass auch jemand sagt, komm, das machen wir jetzt, ohne zu wissen, was da kommt.
Ich war keine Sekunde im Homeoffice, weil ich das nicht kann, sondern ich habe da gesessen. Und selbst wenn man dann mal sitzt, sprachlos am Tisch mit 3, 4 anderen Leidensgenossen und sich anguckt und fragt, hat einer noch eine Idee und auch dann keiner eine Idee hat, das sind auch brutale Dinge. Aber wir haben es geschafft. Wir haben im Mai 21 das erste Geld vom Staat bekommen. Dann muss man allerdings sagen, auch das ist großzügig ausgefallen und angemessen. Aber wir sagen, es ist keine Staatshilfe, es ist Schadensersatz gewesen. Wir sind schuldlos in den Berufsbruch reingelaufen. Aus dem Grund musste man uns helfen, sonst gäbe es die deutsche Hotellerie auch nicht mehr. Für die Mitarbeitenden, um gendergerecht einmal zu sein, ich bitte um Nachsicht, wenn ich das nicht immer drauf habe, um das auch einmal zu wertschätzen, was da gemacht ist, weil wir waren jetzt als Restteam, die gearbeitet haben, völlig überlastet, aber nicht zu arbeiten ist genauso Stress.
Naja, ist keine Option dann.
Und wir hatten jetzt dann in 2021 immer Restarts, zum Beispiel auf Sylt, wo wir dann innerhalb von Sekunden die Häuser wieder komplett voll hatten und Mitarbeiter aus der 3, 4 Monaten Arbeitslosigkeit quasi dann wieder zu uns kamen und nach 3 Tagen auch zum Teil durchgedreht sind, weil das Tempo nicht mehr konnten. Und die Belastung von nix auf 100 ist natürlich unglaublich schwierig. Aber ich bin auf eine Zahl unglaublich stolz, die ich also auch jetzt die ich also ganz, ganz aktuell für mich vermelden kann. Wir haben ja, wie ich eben sagte, dass die Hotels sehr stark mit den Auszubildenden dann am Leben gehalten. Und wir betreiben seit Jahren intensiv die Jagd auf unsere Auszubildenden, dass die bei uns bleiben, weil die perfekt ausgebildet sind. Ja. Der Branchenschnitt liegt so bei 10-15%, die nach der Ausbildung bei dem Arbeitgeber bleiben. Und wir haben es also geschafft, mit den jungen Menschen, die wir wirklich die 2 Jahre gebraucht haben, aber auch dann gequält haben und die Unglaubliches ertragen mussten, dass 75% der dieses Jahrgangs jetzt bei uns weiter unterschrieben haben. Und das ist etwas, was mich unendlich stolz macht. Und auch das, was du angesprochen hast, natürlich uns ermöglicht, die Dienstleistungen hochzuhalten. Natürlich haben wir Herausforderungen wie jeder andere. Aber das, ob ein Bademeister oder ob das jetzt öffentlicher Dienst, ob das jetzt Bauleute sind, ob das jetzt, ich weiß nicht, Kfz-Schlosser, Versicherungsmakler.
Das hat uns alle schon unheimlich gebeutelt. Also das war eine verrückte Zeit.
Wir suchen alle nach den Fachkräften. Die Hotellerie ist natürlich zusätzlich dadurch gebeutelt, dass die Unsicherheit, was den Arbeitsplatz belangt, natürlich enorm ist.
Du hast vorhin einmal gesagt, irgendwie man saß alleine da und wusste eigentlich nicht so richtig, wo geht die Reise hin. Klar, das können wir uns alle vorstellen. Du bist jetzt, deswegen ist eigentlich die perfekte Überleitung, seit 2016 Hotelverband Deutschland im Vorstand. Das war jetzt vorher, aber war das für dich quasi nochmal eine Bestätigung, dass du dich da engagiert hast und konntest du auch in der Zeit mit dem Verband was bewegen, wo du sagst, mit Gott sei Dank bin ich da drin und kann für die ganze Branche was machen, was als Einzelkämpfer eigentlich gar nicht möglich ist?
Ja, eindeutig ja. Ich bin seit langen Jahren bin ich engagiert im Hotelverband Deutschland, jetzt zuletzt seit 2016 jetzt als Vorsitzender und hatte mir das auch nicht so vorgestellt, dass es die größte Krise in der Menschheitsgeschichte der Hotellerie dann hier quasi
federführend,
mit anführen darf. Wir haben sehr bewährte Strukturen in der deutschen Hotellerie, das ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Wir sind als Fachverband in dieser Organisation tätig. Ich bin qua Amt auch Vizepräsident im DEHOGA. Und wir haben mit dem DEHOGA auf nationaler Ebene und auf föderaler Ebene extrem gut zusammengearbeitet, weil wir der Politik auch klar machen konnten, wie stark wir betroffen sind und auch durch RKI-Studien belegt, auch deutlich gemacht haben, dass wir kein Pandemietreiber waren zu keiner Zeit. Ich habe immer gesagt, der sicherste Ort während der Pandemie ist ein Hotel, weil sie da bekannt sind, kontrolliert sind, sich in einem Umfeld bewegen. Der unsicherste war immer zu Hause, weil sich da die meisten angesteckt haben. Dieses rüberzubringen war eine enorme Herausforderung. Und ich kann jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, das wäre 2020, nur einen Bruchteil der Summe in Aussicht hatten, den wir letztendlich haben durchsetzen können. Und das ging nur argumentativ. Da ging es natürlich auch sehr stark um Authentizität. Und da ist man natürlich als Namensträger, auch als jemand, der ein Familienunternehmen führt, ist man natürlich da auch ein sehr gern gesehener Ansprechpartner. Das war eine besondere Herausforderung. Ein zweites Riesenthema, was wir hatten, ich habe es eben angesprochen mit den Immobilieneigentümern, wo einige Verständnis hatten, viele aber nicht. Die 2020, die Aussetzung der Insolvenzanmeldepflicht, was jetzt auch irgendwie schon vom Wording her blöd ist, weil man über Insolvenz als Unternehmen nicht nachdenken möchte. Eigentlich nicht diskutieren,
genau.
Als zweites gab es ja, dass man 3 Monate quasi ein Mietenmoratorium hatte, wo das aufgeschoben wurde, aber das war ja alles nur aufgeschoben. Und dann, die Krise hat ja deutlich länger gedauert. Dann haben wir sehr individuelle Verträge alle gefunden mit den Eigentümern. Manche Eigentümer haben gar nichts gemacht, haben sich brutal durchgesetzt. Viele haben über Stundungen gesprochen, dass man das Elend jetzt quasi nach hinten schiebt. Einige haben wirklich dann Verzicht ausgesprochen. Da haben wir sehr deutlich gesagt, dass das so nicht geht. Wir haben durch intensivste Überzeugungsarbeit erreicht, dass im Dezember 2020 im Bundestag ein neues Gesetz verabschiedet wurde zum Paragraphen 313, Wegfall der Geschäftsgrundlage, gemeinsam mit dem Einzelhandelsverband. Und jetzt sind wir gerade so im Prozess, dass die Immobilieneigentümer das erkennen müssen. Und das ist jetzt mal interessant, wie das auch in die Gerichtsbarkeit übernommen wird. Aber die Argumente, die Luft wird für die Immobilieneigentümer immer geringer, weil letzten Endes BGH das gesagt hat, was wir ab der ersten Sekunde gesagt haben, es ist eine gemeinsame Krise. Wir können nichts für Corona als Hotelbetreiber. Dieser schwarze Schwan war nicht zu erkennen. Dagegen kann man sich auch nicht versichern. Nee. Wir müssen es gemeinsam tragen. Und es kann nicht sein, dass die Immobilieneigentümer in der Zeit weiter Gewinne machen und wir die ganzen Verluste tragen. Und das sind die sehr interessanten Gespräche, die ich auch jetzt in den letzten 2,5 Jahren geführt habe und auch weiterführen werde.
Also das heißt, Corona war natürlich in dem Fall für den Verband oder für deine Verbandsarbeit ein richtig wichtiger Punkt, aber da ist noch ganz viel Luft nach oben und du hast verschiedenste Themen noch vor der Brust. Immer gibt es irgendwie ein Projekt, wo ihr gerade noch dran seid?
Also wir haben jetzt auch Corona-bedingt mal wilde Dinge probiert. Für uns ist auch MeetAll so eine Art Experimentierplattform und haben gesagt, wir verzichten komplett auf Bargeld. Was auch enorm, also auch verwaltungstechnisch für uns enormen Vorteil bringt und auch natürlich auch dieses Kontaktlose deutlich weiter nach vorne bringt, weil Geld ist jetzt nicht unbedingt in der Hand das Sauberste, was man so hat. Das funktioniert ganz gut, auch da lernen wir und trauen uns
sicherlich. Das heißt, MeetAll ist komplett bargeldlos?
Komplett bargeldlos, ja. Also auch ein Experiment in Deutschland, in Skandinavien wird man sich totlachen, wenn man das als Weiterentwicklung bezeichnet. Zweites haben wir zum Beispiel auch Prozesse verändert, dass wir gesagt haben, Check-in gleich Check-out. Wenn du bei uns eincheckst, bei MeetAll, ist das gleichzeitig dann Check-out. Oder du machst es dann digital, also dann brauchst du gar nichts zur Rezeption, weil wir die Prozesse einfach verändern wollen, verschlanken wollen. Und heavy Check-out morgens um 8 Uhr macht dem Gast keinen Spaß, aber auch dem Mitarbeiter nicht. Also das sind so Dinge, die wir verändern. Also wir wollen sehr stark dahin, dass wir unsere Mitarbeiter entlasten von den lästigen Gewohnheitsdingen, von der Routine, dass sie mehr Zeit haben für den Gast. Das ist eigentlich das, was wir auch gelernt haben. Jetzt, wir suchen den direkten Kontakt zum Gast. Wir wollen uns auf die Gäste einlassen und wenn dich jemand bei uns fragt, Frau Greuner, schön, dass Sie bei uns sind, hatten Sie eine angenehme Anreise, ist das sicherlich keine Floskel, sondern ernst gemeint. Und wenn du dann antwortest und demjenigen erklärst, dass du vielleicht doch einen Stau hattest, bekommst du hoffentlich keinen Tritt in die Kniekehle von demjenigen, der hinter dir steht, der einfach nur möchte, dass du schnell
einsteckst. Ja, ich finde ja auch dieses Miteinander, haben wir eben auch schon gesagt, das ist ja eigentlich auch das Schöne, das war, hat so lange gefehlt und umso schöner, dass das jetzt wieder funktioniert und wenn man dann das Gegenüber hat, das sich vielleicht auch dann nochmal interessiert, das ist ja auch charmant. Wir haben auch am Anfang gesagt, ich versuche jetzt verschiedene Fäden gerade mal zusammenzuführen. Ihr seid ein Düsseldorfer Familienunternehmen. Du bist nämlich im Vorstand von Destination Düsseldorf, darauf genau. will ich hinaus. Und da geht es ja eben auch darum, in einer unternehmerischen Kraft, nämlich Unternehmen hier aus Düsseldorf, die jetzt den Willen haben und das Interesse haben, Düsseldorfs Attraktivität zu fördern, zu fordern und sowohl für die Düsseldorfer als auch für das Umland attraktiv zu machen. Es ist ja nicht so, als hättest du nicht schon genug zu tun. Wir haben ja gehört, du hast verschiedenste Hüte auf. Wieso Destination Düsseldorf?
Das ist eine wirkliche Herzensangelegenheit. Also damit verdiene ich kein Geld. Um Gottes Willen, ich mache das komplett im Ehrenamt mit hohem Engagement. Habe das auch. Bin Gründungsmitglied der Destination Düsseldorf vor vielen, vielen langen Jahren. Und vor 22 Jahren war es eine Situation, wo es der Destination nicht gut ging. Das hing damals mit zusammen, dass also der Hauptprotagonist in der Düsseldorfer Messe angesiedelt war, mein Vorgänger. Und die Messe hatte damals große Probleme. Da wurde diese Star Wars Messe, ist damals eingekauft worden. Und das war wirtschaftlich ein ziemliches Desaster. Und darüber hat es dann eine ziemliche Eruption gegeben in der Messe. Und da war dann die Destination irgendwie organisatorisch und personell mit sehr stark belastet. Und mein damaliger guter Freund Boris Neisser und ich, Boris hat auch bei der Messe gearbeitet, wurden dann mehr oder weniger dazu gezwungen, so halb, also komplimentiert, dass wir die Destination übernehmen sollten in der Organisation, aber mehr oder weniger als Sequestoren, die das Ding dann geordnet zumachen. Und der damalige Messechef, der Herr Wismar, kam zu uns und sagte, nee Jungs, die DD ist cool, ihr macht das schön weiter, hat uns eine Anschubfinanzierung gegeben. Und dann haben wir beide uns angeguckt und haben gesagt, komm, versuchen wir es mal. Und so haben wir also aus dem völligen Chaos und der kaufmännischen Katastrophe das Ding über viele, viele lange Jahre weiterentwickelt, haben tolle Veranstaltungen jetzt dann ausgebaut, wie die Jazz Rally. Das ist eine Veranstaltung, die mit bis zu 300.000 Besuchern komplett privatwirtschaftlich organisiert ist und eine wunderbare Stimmung in unsere Stadt hineinzaubert. Wenn man mal die Altstadt an einem Jazz-Rallye-Wochenende sieht, da sind ganz andere. Ja. Sind nicht nur Jungs in Häschenkostümen, die an einem Kondome verkaufen, sondern auch dann mal die Leute, die man das in der Altstadt Bild gerne ausmachen, sehen möchte, ist es sehr entspannt. Die Polizei sagt uns das wieder, dass das für die das schönste Wochenende im Jahr, wenn die Jazz-Rallye ist, weil man halt so viele, in Anführungszeichen, normale Gäste dort hat. Wir haben das Frankreichfest wunderschön ausgebaut, das größte Frankreichfest Deutschlands, aus einer frankophilen Laune von Boris heraus, weil er dem Land sehr verbunden war und gerne diese Freundschaft feiert. Wir haben in
Der Rheinländer feiert ja sowieso gern, also er ist ja auch ein Genießer, das muss man ja wirklich genau, sagen.
Gerade Boris, ja. Und haben jetzt in zwei Wochen die ProWine Go City, da spielt die Messe wieder über Bande. Wir sind ja eine Wirtschaftsvereinigung, sodass wir dieser Fachmesse ein Zuhause in der Stadt geben wollen, darüber auch Bindung schaffen. Das ist eine Weltmesse, eine Leitmesse und jeder Standort will die ProWine haben und wir wollen, dass die noch stärker hier in Düsseldorf verwurzelt ist, als sie ohnehin da ist. Es ist eine Vereinigung mit plus minus 150 Mitgliedern. Wir sind sehr glücklich mit dem, was wir tun. Corona ein Riesenrückschlag, weil wir auch da enorm drunter gelitten haben. Leider ist letztes Jahr der Boris Neisser verstorben, was uns sehr getroffen hat, weil er wirklich das Herz und der Motor war. Aber ich habe sehr offen mit Boris seiner Vergangenheit immer drüber gesprochen. Und wir hatten für uns beide immer schon jemanden identifiziert, der mal seine Nachfolge antreten kann. Also das ist auch großartig von Boris gewesen. Er wusste, dass seine Gesundheit labil ist und haben mit Thomas Kötter jemanden gefunden, der seit jüngsten Jahren der DD verbunden ist und das übernommen hat und großartig weitermacht, sodass wir jetzt in zwei Wochen wirklich wieder sehr, sehr gut dastehen werden. Und das sind Dinge, die man als Düsseldorfer gerne macht. Wir wollen die weichen Standortfaktoren stärken, die Attraktivität der Stadt erhöhen. Wir wollen vielleicht auch mal zeigen, dass man Kultur auch machen kann, ohne am Staatstropf oder Stadttropf zu hängen. Die Veranstaltungen sind komplett privat finanziert. Und es macht einen unglaublichen Spaß. Es ist sehr mittelständisch organisiert. Wir haben einen Vorstand mit 7 Mitgliedern. Wir haben gerade dann ist es gelungen, eine Dame zu überreden, Frau Petra Kullmann von der Messe Düsseldorf, dass sie im Vorstand mitarbeitet. Da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Und haben ein sehr gutes Feedback und sehr offene Türen. Und jeder Oberbürgermeister, den ich jetzt in den letzten Jahren kennenlernen durfte, kriegt von mir immer am Anfang der Zusammenarbeit, dass die DD macht nur Spaß, die DD will kein Geld. Ja. Und die DD macht
und das
keine
empfinden die auch genauso
und macht
wahrscheinlich,
keine Probleme. Ne? Und das kommt wunderbar an. Wir arbeiten jetzt auch mit Herrn Dr. Keller sehr vertrauensvoll zusammen und bekommen da jede Unterstützung. Das ist auch sicherlich mehr wert als Bargeld.
Ja,
Bargeld ist nicht schlecht, aber
ja, aber es ist so schön, wenn man sich so reden hört. Also das heißt für dich Netzwerk und Düsseldorf, so dieses Miteinander ist für dich keine Pflicht, sondern Kür, muss man sagen. Ne? Das ist so dein, das Merkmal. Es ist immer so schade, ich sage es immer wieder, man kann sich ja nicht sehen, aber du für jeden Bereich, über den wir gerade sprechen, bist du so total enthusiastisch und engagiert. Das ist ja toll zu sehen, denn es ist ja viel Arbeit, muss man auch sagen. Also du hast ja nun auch nur 24 Stunden zur Verfügung oder im Idealfall 12 und ein bisschen plus. Wie teilst du dir das auf?
Letzten Endes, indem ich eine sehr verständnisvolle Frau habe, die sehr oft dabei ist, weil anders geht das gar nicht und mich da sehr unterstützt. Ich erinnere mich daran, dass wirklich vor 22 Jahren ich dann da stand in den Rheinterrassen und Herr Erwin damals mich begrüßte und in das Amt einführte. Und meine Frau stand dabei und ich kam danach dann zu ihr und sie sagte, kann es sein, dass wir uns über irgendwas unterhalten müssen? Und nein, sie macht es mit, sie unterstützt es, sie inspiriert mich, ich habe das eben schon gesagt, in vielen Dingen, die ich tue. Destination Düsseldorf ist so zum Beispiel etwas, selbst bei der Eröffnung vom Frankreichfest, wo dann der Generalkonsul da steht, sogar teilweise die Botschafterin aus Paris kommt, stehe ich da in Jeans und Jackett, ohne Krawatte und sage ganz deutlich, das ist meine Freizeit. Mhm, ich stehe hier nicht in Dunkelblau. Und das leben wir. Und ich glaube, die Lockerheit, gerade bei der DD, die ist das, was uns auszeichnet und die uns auch erfolgreich macht. Wir arbeiten mit sehr vielen Neigungsthemen im Vorstand gemeinsam zusammen. Das ist jetzt keine One-Man-Show, dass ich das jetzt alles mache, sondern wir haben natürlich die Geschäftsstelle mit Thomas Kötter, der das auch übrigens nur in Teilzeit macht und im Hauptjob sehr erfolgreich bei Rheinbahn ist. Aber wir haben ein sehr kleines Team und sie arbeiten sehr effizient. Jeder arbeitet mit. Das ist übrigens auch das, was ich im Hotelverband mache, dass ich sage, jeder, der im Vorstand ist, muss mitarbeiten. Wir haben einen Beirat, der sehr breit aufgestellt ist. Wir haben viele Hotelgruppen, starke Einzelhoteliers. Also letzten Endes das, was du eben angesprochen hast, wir können nur stark sein, wenn wir das gemeinsam machen. Mhm. Das ist eigentlich so mein Credo, dass ich bin kein Mikromanager, sondern ich versuche eigentlich immer die Menschen zusammenzuführen und im Zweifel, wenn es mal brennt, das war jetzt auch bei der DD so, ist es natürlich dann einer, der vorangehen muss und das tue ich dann, aber versuche mich dann möglichst schnell wieder einzuordnen, weil ansonsten machst du nämlich alles alleine und das finde ich persönlich doof.
Nee, du hast gerade auch gesagt, am besten alle gemeinsam. Unter anderem deine Frau unterstützt das auch, eben dieses Gemeinsame. Ihr habt eben auch Kinder, jetzt also auch wieder mal so eine ganz große Schleife ziehen, aber darauf will ich eigentlich hinaus. Und du hast ihr seid fünf Brüder von Haus aus, die haben auch noch Kinder. Wir wollen den großen Bogen nochmal zum Familienunternehmen spannen. Das heißt, da sind viele, viele Cousins und Cousinen jetzt auf einmal aus den fünf Brüdern entstanden. Wie sieht das aus mit der Familiennachfolge?
Also wir sind ja in den Bereichen aktiv tätig. Ich habe gerade jetzt den Schritt getan, dass ich aus dem Vorstand der Lindenhotels AG in den Aufsichtsrat der Lindenhotels AG reingehe. Etwas, an das ich mich natürlich auch noch gewöhnen muss, weil ich ein sehr operativer Mensch bin und natürlich auch innerhalb des Unternehmens alleine über die lange Zeit eine Bezugsperson für alle Mitarbeiter, nicht nur für einige, sondern für alle Mitarbeiter bin. Das muss ich finden. Also insofern ist hier der erste Schritt getan. Ansonsten müssen wir uns mit der Disziplin jetzt deines Familienunternehmens finden.
Als Nachfolge, wer folgt dir nach sozusagen?
Das ist jetzt ein Externer, der dieses macht. Mein Bruder Frank ist nach wie vor im Vorstand, der ist ein paar Jahre jünger als ich. Jetzt bin ich mit 59, jetzt auch nicht so, fühle ich mich jetzt nicht so richtig alt. Aber es ist zweifelsfrei für meine Familie eine Herausforderung, die wir meiner Einschätzung nach so noch nicht gelöst haben.
Ja, ich meine, das ist ja, sagen ja viele, wir sitzen ja hier öfter mal mit Familienunternehmen und ich glaube, so dieses ganze Nachfolgethema ist eben, jeder sucht so seinen Platz und seinen Raum. Was würdest du dir für die Zukunft der Hotellerie grundsätzlich wünschen? Also jetzt abgesehen von dieser Thematik, die ihr habt, was würdest du dir wünschen, wie das weitergeht und wie ihr euch eben auch als Lindner dort positioniert?
Also letztendlich, wenn ich jetzt als Verbandsheini sprechen würde, würde ich sagen, wir wollen
Rahmen. Ja, eigentlich müssten wir verschiedenste Fragen stellen. Ja,
ne? Aber jetzt, fangen wir mal mit der übergeordneten Perspektive an. Natürlich in allererster Linie, wobei das natürlich auch immer kompatibel ist zu dem, was ich mir als Hotel hier Verantwortlicher wünsche, ist, wir möchten klare Rahmenbedingungen haben. In den letzten Jahren sind wir durch viele, viele Dinge überrascht worden, die uns eine Planung so gut wie unmöglich gemacht haben. Und jetzt Corona hat nochmal alles komplett durcheinander gewirbelt. Also klare Rahmenbedingungen, unter denen wir wirtschaften können, sind enorm wichtig. Die Bürokratisierung ist elendig im Hotelbereich. Wir brauchen Dinge wie zum Beispiel eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Da sind wir sehr, sehr schlecht aufgestellt. Nicht, weil wir es nicht wollen. Also wir haben ja extrem unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, die wir heute schon leben mit unseren Mitarbeitern. Wir sind ja ein Schmelztiegel für alle Nationalitäten, für alle Lebenssituationen. Wir sind der perfekte Arbeitgeber für junge Menschen, die enorm schnell bei uns Karriere machen können. Da haben wir tolle Beispiele auch bei uns im Unternehmen. Wir sind tolle Arbeitgeber für Modelle, wo man in Teilzeit zum Beispiel arbeiten möchte, für Berufseinsteiger, für Ungelernte, Angelernte, für ältere Mitarbeiter. Jemand, der Anfang 60 pensioniert ist, keine Lust hat, zu Hause zu sitzen, kaufmännisch gebildet ist, ist der perfekte Mitarbeiter für jede Rezeption und auch im Service, die Spaß haben, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist etwas, auf das wir fokussieren, die mir viel zu früh dann auch in die Untätigkeit hinein entlässt. Das finde ich furchtbar. Die können dann noch Geld verdienen und gleichzeitig werden sie inspiriert.
Und soziale Kontakte
sind tolle Menschen für die jungen Mitarbeiter, aber auch für die Gäste, die bei uns einchecken. Das sind alles so Gedanken. Also nur wir müssen es zulassen, dass auch eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel sagt, ich möchte gerne 3x10 Stunden in der Woche arbeiten, weil ich dann 4x frei habe danach. Oder ich arbeite in einer Woche mal 48 Stunden und in der nächsten Woche mal weniger. Das ist die Flexibilisierung, die wir von Verbandseite aus fordern, die leider politisch im Augenblick dann so nicht durchsetzbar ist, was total schade ist. Also, und das, da arbeiten wir sehr, sehr intensiv daran. Es gibt steuerliche Rahmenbedingungen, die uns wahnsinnig machen. Dieses ganze Thema mit der reduzierten Mehrwertsteuer, die wurde am 1.10.2010 eingeführt auf Logis. Riesentheater damals, wurde parteipolitisch in den Boden getreten. Jeder, der mir einen großen Gefallen tun will, spricht mich darauf an, versucht mit mir zu diskutieren. Dieser völlige Unsinn mit der Mövenpick-Steuer. Es gab keine Partei 2009 im Bundestagswahlkampf, die nicht eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Logis gefordert hat und übrigens Gastronomie, fast alle europäischen Länder haben eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Logis. Jetzt haben wir zum Glück seit der Pandemie auch eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Gastro, also auf Speisen. Das scheint auch so zu sein. Also Herr Scholz und Herr Lindner haben sich dafür ausgesprochen, diese beizubehalten. Insofern hoffen wir sehr, dass wir darüber die Wettbewerbsfähigkeit stärken, dass Gastronomie, Hotellerie als Kulturgut in Deutschland verstanden wird. Wir reden nicht nur über die Großstädte. Gerade in ländlichen Gebieten ist die Kneipe, die Dorfkneipe, ist der soziale Treffpunkt. Und das muss unbedingt beibehalten werden. Und wir brauchen das in einem Umfeld, wo uns gerade die Kosten durch die Decke fliegen. Egal was, brauchen wir die Unterstützung, um letztendlich die Effizienz zu wahren. Weil ich habe jetzt ein blödes Beispiel gelesen, dass ein Döner eigentlich 7,20 Euro kosten muss. Damit der noch kosteneffizient ist. Und wer kann sich das noch leisten in Zukunft? Also schön, wenn man über Mindestlohn redet, auch Quatsch, weil letzten Endes sollte man das den Tarifpartnern überlassen, auch wieder ein Bürokratiemonster. Total. Erst hat die Politik versprochen, sie halten sich komplett raus. Und jetzt
ist alles abgeriegelt bis zum geht nicht mehr. Diese
Mindestlohnbindungskonstitution macht das. Jetzt hat die Politik das doch dann übernommen, nach 3 Jahren klarer Wortbruch. Und jetzt sieht man, dass die 12 Euro letzten Endes überhaupt nicht mehr ausreichen. Wir haben in der Hotellerie bis zu 30% Erhöhungen bei den Manteltarifverträgen. gehabt. Also das sind Explosionen, egal ob man über Brot redet, über Bier redet, über Mieten redet, die Indexregelungen ziehen jetzt alle, kriegen enorme Erhöhungen in den Pachtverträgen. Also das wird
sind
eine
viele
wirkliche
Themen.
Herausforderung.
Eine das wirkliche sind viele Herausforderung. Themen. Und jetzt nochmal ganz kurz, und was wünschst du dir für euch?
Also jetzt sehr spontan, kurzen Wunsch würde ich, dass wir diese Normalität, die wir seit 2-3 Wochen erleben, es ist so schnell, wir sind am 2. Mai, also wir haben seit 2 Wochen zum ersten Mal wieder normale Umsätze.
Ja,
um es zu sagen, wir haben das erste Quartal operativ mit roten Zahlen abgeschlossen, operativ vor Miete. Der Lockdown ist quasi erst dann jetzt 4 Wochen vorbei. Der April ist ganz ordentlich gelaufen. Der Mai sieht im Augenblick echt gut aus, sodass wir auf normalem Niveau wieder sind.
Schön,
jetzt hoffe ich, dass das weitergeht. Wir haben enormen Zulauf jetzt hier an Geschäft, sowohl im Businessbereich als auch im touristischen Bereich. Und zwar überall, auch in allen Ländern. Wir sind ja in 7 europäischen Ländern. Also das ist jetzt mal ein kurzfristiges Ziel, hier in die Normalität wieder reinzukommen, für die Mitarbeiter und für uns. Und langfristig ist das, was ich immer gesagt habe, ich würde gerne qualitativ weiter wachsen, wobei das eine, das jetzt nicht nur beinhaltet, dass man neue Hotels eröffnet, sondern dass wir uns auch ganz besonders um die bestehenden Hotels kümmern. Wir haben jetzt in Düsseldorf gerade sehr viel Geld in das letzte großartige Projekt meines Vaters gesteckt, der leider am 1. Januar 2020 verstorben ist, aber als Architekt und Visionär und Gründer dieses Unternehmens gerade jetzt das Kongresshotel in Düsseldorf als auch Hauseigentümer natürlich immer ganz besonders im Fokus hatte. Wir haben Otto Sky Bar eröffnet.
Eine wahnsinnig coole Bar, kann ich sagen.
Mein Vater hieß auch Skyland. Otto, also mein Großvater hieß Otto.
Ja.
Also insofern hat Otto, mein Ältester ist auch Otto, also insofern hat das eine große Tradition bei uns. Und mein Vater hatte wirklich oben in der 19. Etage sein Büro stehen für lange Jahre. Insofern ist es für uns, auch für meine Mutter, extrem emotional. Ich habe jetzt wirklich geschafft, mit 5 Rechteinhabern der Wortbildmarke Otto für Gastronomie, sitzt da Klasse 43. Ich habe da 5 Monate hinter diesem Unternehmen hertelefoniert. Bin zutiefst dankbar, dass sie uns erlauben, hier in Düsseldorf diesen Namen zu benutzen. Und das ist etwas, wo wir zeigen, dass wir uns auch um Bestandsimmobilien kümmern. Und wir müssen die bestehenden Häuser gut aufstellen, investieren jetzt wieder, wenn wir wieder mehr Geld haben. Wir müssen uns mit Lindner, der Marke und MeetAll qualitativ weiterentwickeln. Aber wir haben jetzt bei MeetAll gerade mehrere tolle Projekte. Wir sind in Stuttgart im Bau auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof, auf der historischen Bonatzhalle obendrauf. Wir sind in Leipzig im Bau mit einem sehr großen Hotel gegenüber vom Hauptbahnhof. MeetAll ist sehr affin zum Verkehrsträger Bahn. Verhandeln 2 weitere Projekte und sehen jetzt eigentlich die Entwicklung, dass wir ohne jetzt den Hype der 18er, 19er Jahre wieder aufzunehmen, wo irgendwie nur Hotels entstanden sind und gebaut worden sind, dass man hier mit Vernunft weiterarbeitet.
Also ihr habt auch eine Vision mit den MeetAll Hotels.
Auch Lindner. Wir haben eine starke Marke. Wie gesagt, Lindner ist das, wo wir herkommen, was unser Hauptgeschäft ist, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind. Da laufen jetzt einige Pachtverträge aus, die muss man erneuern. Da muss man mit den Eigentümern Visionen gemeinsam entwickeln, wie so eine Zukunft aussieht. Das ist zum Beispiel in der Bayer Arena Leverkusen so. Das ist jetzt in der Domresidenz in Köln so. Wir haben Interlaken jetzt nach langen Jahren, wo wir mit dem Eigentümer über den Vertrag reden. Das beinhaltet natürlich auch immer, dass man in die Immobilie investiert, in die Inneneinrichtung investiert. Und das ist eigentlich so das Schönste, wie man sich so hinsetzt und überlegt, wie man die nächsten 20 Jahre da zusammenarbeitet.
Ja, toll. Also ich höre schon, ihr habt noch ganz viel vor. Da ist bestimmt noch viel, worauf wir uns freuen können. Erstmal danke ich dir, dass du hier gewesen bist. Wir haben es nicht zuletzt aus diesem Gespräch gehört. Du hast wahnsinnig viel zu tun und das ist sehr spannend. Und wir wünschen euch natürlich nicht nur wegen dieser Corona-Zeit, sondern mit allem, was ihr so schon geschaffen habt und mit dem Blick in die Zukunft ganz viel Erfolg. Danke dir, dass du da warst.
Wie kann der Montag schöner enden? Der Montagmorgen.
Also ich danke dir sehr herzlich. Wir sind früh.
Ist noch zu früh.
Ja, danke dir.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
In unserer nächsten Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged habe ich die CEO von Havas Deutschland, Vanessa Kerkhoff, bei mir zu Gast und spreche mit ihr über das spannende Thema Frauen in Führungspositionen. Also gerne wieder reinhören. Ich bin gespannt, was sie zu erzählen hat.